Wir beginnen diese Ostertage mit einem ganz besonderen Abend, wo wir gemeinsam das Abendmahl feiern wollen. Und ihr seht schon, dass hier einiges aufgebaut ist, wo sich der ein oder andere vielleicht schon gefragt hat, was soll das Ganze hier vorne, was hat das zu bedeuten und was hat das mit dem Grünen Donnerstag zu tun? Und früher, der originale Grünen Donnerstag, der fand ja damit statt, dass Jesus zusammen mit seinen Jüngern das Passafest feierte. Dass Jesus zusammen mit seinen Jüngern sich einen Raum gemietet hat, um dort gemeinsam dieses Fest zu feiern, was die Juden eigentlich jedes Jahr feiern. Und dieses Fest hat man gefeiert, um sich daran zu erinnern, dass Gott vor langer Zeit das Volk Israel aus der Gefangenschaft herausgeführt hat, aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Und Jesus gebraucht dieses tief symbolische Passafest, um das Abendmahl den Jüngern zu geben. Er gebraucht die Symbolik des Passafestes, um das Abendmahl sozusagen einzuführen. Und in Matthäus 26 können wir das nachlesen, wo berichtet wird, wie Jesus zusammen diesen Passaabend mit seinen Jüngern verbrachte und was er dort tat. Und wie Jesus ganz bewusst zwei Elemente dieses Passafestes herausnimmt und ihnen eine völlig neue Bedeutung gibt. Und Jesus feierte wie jeder Jude eigentlich an diesem Abend. Jeder Jude hat an diesem Abend das Passafest gefeiert, genauso auch Jesus mit seinen Jüngern. Und alles, was wir für dieses Fest brauchen, wie die Jünger es früher brauchten, das haben wir hier vorne auf dem Tisch liegen. Also was wir für ein Passafest brauchen, das haben wir hier stehen und wir werden uns die einzelnen Sachen hier später ein wenig näher angucken. Und das Besondere bei dieser Reihenfolge war, dass es einen ganz, ganz festen Ablauf gab, wie das Ganze sozusagen zu sich genommen wird. Man hat nicht irgendwie irgendwas davon irgendwann gegessen, sondern es gab einen ganz strikten Ablauf davon, wann man das eine und wann man das andere zu sich genommen hat. Es gab während dieses Ablaufs auch feste Sprüche, feste Rituale, feste Fragen, die immer wieder gestellt wurden. Zum Beispiel hat ein Kind jedes Jahr die gleiche Frage gestellt bekommen. Das Kind musste immer die gleiche Frage stellen und der Hausvater hat immer auf diese Frage geantwortet. Und es wird bis heute so gemacht. Das Kind kennt die Frage vielleicht schon und die Antwort auch, aber es geht um diese Tradition und um diesen festen Ablauf, der immer eingehalten werden muss. Genauso haben wir, habt ihr vielleicht gemerkt, hier vorne vier Kelche stehen. Und auch beim Passafmahl hat man immer vier Kelche stehen, die alle eine eigene Bedeutung haben. Und wir werden darauf später ein bisschen mehr eingehen. Womit der Hausvater immer angefangen hat, also der Hausvater war immer der, der das Passamahl durchgeleitet hat, durchgeführt hat. In diesem Fall mit seinen Jüngern war das Jesus, der das Passamahl sozusagen mit den Jüngern durchgeführt hat. Und ganz am Anfang wurde zum Beispiel einer dieser Becher genommen. Der Hausvater hat ein Gebet gesprochen. Und dann wurde dieser Becher rumgereicht und jeder hat einen Schluck genommen. Und danach hat der Hausvater sich die Hände gewaschen und dann ging man zu diesen Sachen hier. Das hier ist einmal, wird immer Weinessig genommen und bittere Kräuter. Und das war der nächste Schritt. Man hat zum Beispiel dann die bitteren Kräuter genommen, in den Weinessig eingetunkt und dann gegessen. Und das ist ein sehr interessanter Ablauf. Was hat das mit dem Passafest zu tun und was hat das mit dem Abendmahl überhaupt zu tun? Und da gibt es sehr viele Zusammenhänge, weil es einen sehr starken symbolischen Erinnerungscharakter hatte. Also alles, was ihr hier seht und auch die Kelche, haben einen Erinnerungscharakter an diese Zeit in Ägypten, wo Israel versklavt war und dass Gott sie mit mächtiger Hand dort rausgeführt hat. Daran erinnern sich die Juden bis heute, wenn sie dieses Passafest feiern. Also es ist eine Erinnerung an die Erlösung, die Gott geschenkt hat. Und hier hatte das alles eine festige Bedeutung. Hier habe ich jetzt Rucola genommen, das sind bittere Kräuter, kann man auch andere nehmen, aber man hat bittere Kräuter immer dabei gehabt und so einen Weinessig, weil es daran erinnert hat, wie bitter und hart die Sklaverei in Ägypten war. Das ist zum Beispiel die eine Bedeutung. Das andere sind Erdfrüchte. Ich habe jetzt hier Radieschen genommen, man kann auch Sachen nehmen wie Sellerie und die hatten auch eine Bedeutung. Die haben daran erinnert, wie hart und schwer diese Arbeit in Ägypten war. Weil es Erdfrüchte sind, wie hart diese Arbeit war, die Erntearbeit, die man dort verrichten musste, die Bauarbeiten, die man als Sklave verrichten musste und so weiter. Und das hier ist ein lehmartiger Mousse. Also das ist Apfelmus gemischt mit Zimt und Nüssen. Eigentlich ganz lecker, aber es soll so eine lehmartige Farbe ergeben, weil es auch an diese harte Zeit in Ägypten zurückerinnert, wie hart die Zeit dort war und dass man aus Lehmziegeln seine Häuser bauen musste. Dass man ein ärmliches Leben dort in Ägypten leben musste. Und beim Passamahl erinnert sich man das, an all das zurück, wie hart dieses Leben war und wie groß dieser Gott ist, der sein Volk davon befreit hat. Und während Jesus mit seinen Jüngern so dieses Passamahl feiert, während er so die einzelnen Schritte durchgeht, man auch einige dieser Sachen zu sich nimmt, einen Kelch rumreicht und davon trinkt, währenddessen macht er eine Aussage, die überhaupt nicht in diesen festen Ablauf passt. Nicht nur eine Aussage, die nicht dort reinpasst, sondern eine Aussage, die für die Jünger sogar unglaublich schockierend war. Weil Jesus sagt an einem bestimmten Punkt: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird mich an meine Gegner ausliefern. Das macht er mittendrin, sagt er diesen Satz, und das war für die Jünger natürlich schockierend, weil sie sich fragen, wer von uns wird dich denn ausliefern? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sozusagen die religiöse Elite, hatte sich ja vorgenommen, Jesus gefangen zu nehmen und töten zu lassen, weil sie nicht mit ihm irgendwie umgehen konnten. Weil sie ihn als einen Störfaktor sahen, haben sie gesagt, wir wollen ihn irgendwie festnehmen und töten lassen. Und einer seiner Jünger wird ihn verraten. Und das Schlimme dabei ist, oder das Interessante gleichzeitig auch ist, dass Jesus ganz genau wusste, was ihm bevorsteht. Schon als er in Jerusalem eingezogen ist, wusste er, das wird mein letzter Ort sein, hier werde ich gefangen genommen und hier werde ich sterben. Jesus wusste ganz genau, was ihm bevorsteht, und nicht nur das, er wusste auch, von wem er verraten wird, weil er dann auch sagt, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Und das war immer so, das war der Teil, wo man die bitteren Kräuter genommen hat und dann hat man sie in diesen Weinessig getunkt und zu sich genommen. Also das war die Schüssel, wo die Jünger alle reingetunkt haben. Das Besondere ist aber, jeder Jünger hat eigentlich mal in diese Schüssel diese Kräuter hineingetunkt und gegessen. Also konnte man nicht genau feststellen, wer war es denn jetzt, der Jesus verrät. Aber Jesus sagt, wer mit mir das gleichzeitig tun wird, der ist es, der mich verrät. Und Jesus wusste es. Jesus wusste, was ihm bevorsteht, und trotzdem, trotz all dem, rannte er nicht weg. Wenn wir später weiterlesen, wo Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane ist, dann erfahren wir, dass er dort Todesängste hatte, dass er dort mit sich selbst kämpfte und gesagt hat, Gott, bitte lass diesen Kelch des Zorns an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Also Jesus hat mit sich gerungen, es war unglaublich schlimm für ihn, und trotzdem ist er nicht weggerannt. Er ist dabei geblieben und hat gesagt, und er wusste, mein Leid und mein Tod wird Erlösung bringen, und deshalb bin ich bereit, dieses schreckliche Leid auf mich zu nehmen, bei dem ich solche Todesangst leiden werde. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter in den Ablauf, nachdem schon dieser zweite Becher, also jetzt der zweite Becher im Ablauf, nachdem der rumgereicht wurde, die Jünger daraus getrunken haben, haben sie circa schon die Hälfte dieser ganzen Veranstaltung, dieses festen Rituale hinter sich, und dann nimmt Jesus das Brot. Und Jesus nimmt das Brot und segnet es. Und das heißt, Jesus hebt dieses Brot in besonderer Weise hervor. Er gibt diesem Brot in diesem Moment auch eine ganz besondere Bedeutung. Und mitten in der Zeremonie, mitten in diesem festen Ablauf, macht er wieder eine Aussage, die nicht in diesen Ablauf hineingehört, weil er das Brot plötzlich auf sich bezieht und sagt, nehmt es, dieses Brot, das ihr esst, das ist mein Leib. Eine Aussage, die gar nicht in den Ablauf hineinpasst, und eine Aussage, die auch diesem Brot eine plötzlich ganz neue Bedeutung gibt. Also etwas völlig Neues, was er mit dem Brot symbolisiert. Und das war nicht so ein schönes, fluffiges Brot, wie wir es heutzutage immer beim Abendmahl haben, sondern es war hartes, geschmackloses und trockenes Brot. Weil das auch einen Erinnerungscharakter an die Zeit in Ägypten hatte. Und wir haben heute extra für dieses Abendmahl genau so ein Brot gekauft. Das nennt sich Matzen. Das ist so ein flaches Brot. Es besteht aus nichts anderem, außer aus Mehl und Wasser, aus Weizenmehl und Wasser. Mehr ist dort nicht drin. Und genau dieses Brot haben auch die Juden dort gegessen, und bis heute essen sie dieses Brot, wenn sie das Passafest feiern, weil es an die schwere Zeit, an die harte, trockene Zeit in Ägypten erinnert. In 5. Mose 16, Kapitel 3 wird dieses Brot auch Brot des Elends oder Brot der Bedrängnis genannt. Und dort heißt es, du sollst kein gesäuertes dazu essen. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot dazu essen, Brot des Elends. Denn in Hast und Eile bist du aus dem Land Ägypten ausgezogen, damit du an dem Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten denkst, alle Tage deines Lebens. Also dieses Brot hatte einen ganz bewussten Erinnerungscharakter an das, was dort in Ägypten passiert ist. Es erinnert daran, wie hart das Leben in Ägypten war, und gleichzeitig, wenn man dieses Fest feiert, hat man immer auch den Gedanken dabei, aber Gott hat uns befreit. Gott ist derjenige, der uns erlöst hat. Und das ganz Merkwürdige bei den Juden auch heutzutage ist, die Juden haben heute so eine sogenannte Matzentasche. Also eine Tasche, wo diese Brote reingelegt werden. Ich habe jetzt hier ein Tuch genommen und hier sind 3 Fächer. Und in jedem dieser Fächer befindet sich dann so ein Stück Brot. 3 verschiedene Brote. Und irgendwann während der Zeremonie wird eins dieser Brote herausgenommen Man bricht es in zwei ungleiche Stücke und das größere Stück wird eingewickelt und dann später versteckt. Es wird versteckt und zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder hervorgeholt. Das Interessante bei dem Ganzen ist, dass die Juden nicht genau wissen, wieso sie überhaupt diese Tradition hier haben. Wieso hat man überhaupt die Matzentasche mit drei Fächern? Wieso sind es genau drei Brote? Und wieso wird genau das mittlere herausgenommen, zerbrochen und das größere Stück eingewickelt und versteckt? Und für Juden, die an Jesus gläubig geworden sind, also sozusagen, die nennt man ja auch messianische Juden, für die gibt es dazu eine ganz einfache Erklärung. Für sie ist das ganz eindeutig. Sie sagen, wir haben einen dreieinigen Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der mittlere, also der Sohn, wird herausgenommen. Und er wird gebrochen. Jesus ist am Kreuz auf Golgatha gestorben, so wie dieses Brot zerbrochen wird. Und das Brot wird versteckt, aber es wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder hervorgeholt. Und da sagen messianische Juden, Jesus ist aber nicht im Tod geblieben, sondern Jesus ist wieder auferstanden. Und das ist für sie die Erklärung für diese drei Fächer in dieser Tasche. Und dieses größte Stück, das rausgenommen wird, zerbrochen wird und dann versteckt wird, das hat auch einen ganz bestimmten Begriff, wie es genannt wird. Dieses Stück Brot wird auch Aphikomen genannt. Und Aphikomen, das ist so ein griechisches Verb und das bedeutet eigentlich der Kommende oder der, der kommen wird, beziehungsweise auch der, der gekommen ist. Und es ist ein Brot, das eigentlich so eine Hoffnung ausdrückt, auch für die Juden. Sie nehmen es, zerbrechen es, wickeln es ein und verstecken es. Später holen sie es wieder hervor. Es bedeutet für die Juden, es ist ein Zeichen, dass der Messias irgendwann kommen wird. Und es ist so eine Hoffnung für sie, dass dieser, der kommen soll, der Messias, der sie retten wird, dass er irgendwann kommen soll. Und deshalb haben sie dieses eine Brot, das versteckt wird und wiedergebracht wird. Also ein tief symbolischer Charakter für die Juden, wo sie eine Hoffnung auf den Messias haben. Und wir wissen nicht, ob es diese Tradition mit den drei Fächern schon zu der Zeit Jesus gab. Das ist nicht ganz gewiss, das ist ein bisschen ungewiss, aber was wir ganz genau wissen ist, dass das Passamahl immer in Verbindung stand mit der Hoffnung auf den Messias. Also man hat es immer verbunden mit dieser Hoffnung, dass der Messias bald kommen wird. Das war fest in den Ablauf mit integriert, dass man gewisse Erinnerungscharaktere hatte, dass man sagte, der Messias wird bald kommen. Und heute gehen viele Juden, die an Jesus glauben, davon aus, dass Jesus genau dieses mittlere Stück Brot nahm, diesen sogenannten Aphikomen, der, der kommen soll, dass er das brach und seinen Jüngern zu essen gab und in diesem Zusammenhang sagte, nehmt es, das ist mein Leib. Und hier gibt er diesem Brot eine völlig neue Bedeutung. Der Aphikomen, also der, der kommen soll, der Messias, Jesus sagt, dieses Brot verbinde ich mit meinem Leib. Und damit sagt Jesus eigentlich ganz einfach zu den Jüngern, ich bin der Messias. Ich bin der, der kommen soll. Ich bin der Versprochene, auf den ihr schon so lange seit Jahrhunderten wartet. Und Jesus sagt, wenn ihr dieses Brot esst, es ist mein Leib. Also ihr sollt Anteil an mir haben, wenn ihr dieses Brot esst. Ihr sollt mich in euch verinnerlichen. Ihr sollt Anteil haben an dem Opfer, das ich bringen werde. Wir haben es ja gesagt, das Brot wird gebrochen. Das bedeutet also, Jesus ist ans Kreuz auf Golgatha gegangen, um dort für unsere Sünden zu sterben. Und er sagt, ihr sollt Anteil haben an meinem Tod. Ihr sollt Anteil haben an dieser Erlösung, die ich bringen werde. So wie Gott das Volk Israel vor langer Zeit aus dem Land Ägypten befreit und erlöst hat, so ist auch Jesus Christus auf unsere Erde gekommen, um uns zu befreien, um uns zu erlösen von der Sünde, die uns belastet. Von der schweren Last, die durch die Sünde auf uns liegt. Und so wie Ägypten nicht mehr über Israel herrscht, woran sich die Israeliten erinnern, genauso herrscht auch nicht mehr die Sünde über uns. Wir dürfen frei sein durch Jesus Christus, der uns Erlösung gebracht hat. Aber dieses Brot drückt noch etwas anderes aus. Wenn wir dieses Brot essen, sagen wir einerseits, ich gehöre zu Jesus, Jesus ist mein Erlöser. Aber das Zweite ist, das Passamahl war immer ein Gemeinschaftsmahl. Also so ein Passamahl hat man niemals alleine gefeiert. Man durfte es nicht alleine feiern. Und wenn man niemanden hatte, mit dem man es feiern konnte, dann wurde man irgendwo dazugenommen. Also das Passamahl wurde niemals alleine gefeiert. Und wenn der Hausherr, der dieses Abendmahl, dieses Passamahl durchführt, wenn er das Brot gebrochen hat, und es dann hat er dafür gebetet vorher und dann hat er es verteilt. Und das bedeutete, jeder, der dieses Brot isst, hat auch Anteil an dem Tischsegen, den der Hausherr gesprochen hat. Also jeder, der dieses Brot isst, hat Anteil an dem Tischsegen. Und genauso ist das auch das Abendmahl, das wir feiern, ein Gemeinschaftsmahl. Wir feiern es gemeinsam, weil es nicht etwas ist, was man für sich alleine tut, sondern wo man sich gemeinsam daran erinnert, was Jesus Christus für uns getan hat. Also das Erste, was dieses Brot zeigt, ist, ich gehöre zu Jesus, ich akzeptiere ihn als gottgesandten Messias, er ist mein König und ihn alleine bete ich an. Und das Zweite ist, was wir bezeugen, wenn wir dieses Brot essen, ich gehöre zu seiner Gemeinde. Diejenigen, mit denen ich dieses Abendmahl zu mir nehme, das sind meine Brüder und Schwestern, weil wir sind ein Leib, wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir werden jetzt gemeinsam hier das Abendmahl feiern. Und ich bitte, dass schon mal die Diakone nach vorne kommen und auch Andreas Kröker, unser Prediger. Er wird gleich für das Brot danken. Und dann werden wir das gemeinsam einnehmen und danach werden wir auch noch auf den Wein zu sprechen kommen. Und zum Abendmahl sind alle eingeladen, die Jesus Christus nachfolgen und die sich in der Taufe auch bezeugt haben, die mit Jesus leben und es in der Taufe bezeugt haben. Die zweite Sache, die Jesus bei dem Passafest stark hervorhebt und ihm eine ganz neue Bedeutung gibt, das ist der Wein oder der Kelch, den sie dort hatten. Und dieser Wein oder der Kelch steht symbolisch für das stellvertretende Opfer, das Jesus Christus gegeben hat, dass er uns von der Sünde befreit hat. Und ihr seht hier vier Becher vor euch stehen, vier Becher, die einen festen Bezug zum Passafest hatten. Und die haben alle eine ganz besondere Bedeutung. Der erste Becher wird auch Becher der Heilung genannt, weil Gott sein Volk auf heilende Weise aus Ägypten befreit hat. Und dann gibt es den zweiten Becher, den Becher der Befreiung, der dafür steht, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit hat. Und dann gibt es den dritten Becher und dieser dritte Becher, den will ich stärker hervorheben, das ist der Becher der Erlösung. Weil Gott mit einem erlösenden Eingreifen eingegriffen hat, um sein Volk aus Ägypten zu befreien. Und über diesen dritten Becher nimmt auch immer der Hausvater diesen Becher und spricht ein Gebet darüber. Und dieses Gebet ist immer darauf ausgerichtet, dass man dafür betet, in der Hoffnung, in der Erwartung, dass der Messias bald kommen wird. Also es ist ein Gebet, das gesprochen wird, in der Hoffnung, der Messias wird bald da sein. Man hat nicht nur die Erlösung der Vergangenheit vor Augen, wo Gott sein Volk befreit hat, sondern man blickt auch in die Zukunft in der Hoffnung, der Messias wird kommen. Und als Jesus an diesem Abend diesen Wein nahm, nahm er genau diesen dritten Becher der Erlösung, über das erlösende Eingreifen Gottes. Und er bezieht ihn auf sich, indem er sagt, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also Jesus bezieht auch diesen Becher wie das Brot vorher auf sich selbst und sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und das war für die Jünger wieder etwas unglaublich Erstaunliches, dass er das sagt, dass er diesen Becher auf sich selbst bezieht und sagt, das ist mein Blut. Weil das war der Becher des erlösenden Eingreifen Gottes, der Becher der Erlösung. Und indem Jesus jetzt sagt, ich bin diese Erlösung oder ich bin das, das ist mein Blut, das vergossen wird, sagt er damit wiederum aufs Neue, ich bin der Messias. Ich selbst bin das Eingreifen Gottes. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Und gleichzeitig sagt er damit aber auch, ich werde mein Blut vergießen müssen. Ich werde sterben und mein Leben lassen, um euch Erlösung, um euch Rettung zu schenken. Und das war etwas, was für die Jünger etwas komplett Unverständliches war. Eigentlich schon etwas fast Absurdes. Für die Jünger hatte das irgendwie was schwer zu greifen, weil die Jünger oder besonders die Juden haben auf einen Messias erwartet, der kommen wird und sein Volk befreien wird. Die Jünger haben auf einen Messias gewartet, die Juden haben auf einen Messias gewartet, der kommen wird und die Römer sozusagen zerstören wird, der sein Reich auf der Erde aufbauen wird, der mächtig sein wird und herrschen wird. Und Jesus sagt plötzlich, ich werde sterben. Ein Messias, der sterben soll, das war für jüdische Gedanken, ist das eigentlich etwas Unverständliches. Der Messias stirbt nicht, der Messias kommt, um erhöht zu werden, um sein Reich aufzubauen. Aber Jesus kam nicht, um seine Feinde zu vernichten, sondern Jesus kam, um selbst dort am Kreuz auf Golgatha Schmach zu tragen, um selbst dort am Kreuz auf Golgatha hingerichtet werden. Er kam nicht, um Feinde zu vernichten, sondern um Feinde zu versöhnen. Er bekämpfte keine Feinde, sondern was er bekämpfte, das war die Sünde. Er tötete nicht an, so um Herrschaft zu erlangen auf Erden. Nein, er ließ sich selber töten, um uns von der Herrschaft der Sünde zu befreien. Weil Israel hatte zu dieser Zeit ein viel größeres Problem, als die Römer es jemals waren, als die Römer es allgemein sind. Und auch jeder Mensch auf dieser Erde hat ein größeres Problem als irgendwelche äußeren Umstände. Denn jeder von uns Menschen steht unter der Sünde. Jeder von uns Menschen hat Fehler in seinem Leben begangen, die er selbst nicht wieder rückgängig machen kann. Jeder von uns Menschen ist ein Sünder und da haben wir einen heiligen Gott. Und mit unserer Sünde können wir niemals in die Gegenwart eines heiligen Gottes treten. Weil heilig zu sein bedeutet, perfekt, vollkommen zu sein. Ohne irgendeinen Fehler, ohne irgendeinen Makel, ohne jegliche Sünde. Und Sünde kann vor der Gegenwart Gottes niemals bestehen. Und wenn wir mit unserer Sünde vor Gott treten würden, dann würden wir das nicht überleben, weil Sünde und Gott, das funktioniert nicht. Das kann man nicht zusammensetzen, das passt nicht zusammen. Aber Jesus sagt zu diesem Kelch, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Ich sterbe, damit ihr frei werden könnt von eurer Sünden, von eurer Sünde. Die Sünde macht uns eigentlich zu Feinden Gottes und Jesus ist gekommen, um diese Feindschaft aufzuheben, damit wir wieder freien Zugang zu Gott haben. Und diese Aussage, mein Blut wird vergossen, hat einen sehr starken Erinnerungscharakter wieder. Also auch diese Aussage, mein Blut wird vergossen, ist eine sehr feste, starke Aussage, die auch sehr starken Bezug auf das Passafest hatte. Denn auch im Passafest hat dieser Wein in den Kelchen die Bedeutung von Blut. Es hat Blut symbolisiert, denn beim Passafest war es so, dass jeder Jude zum Tempel gehen musste, um dort ein Lamm schlachten zu lassen. Jeder Jude ging am Passafest zum Tempel, um dort ein Lamm schlachten zu lassen. Und man hat dieses Lamm dann gemeinsam bei dem Passafest gegessen. Und auch Jesus schickte zwei seiner Jünger los, um alles vorzubereiten. Und das bedeutet, dass sie auch beim Tempel waren, um ein Lamm schlachten zu lassen. Das Interessante heutzutage ist, dass heutzutage bei den Juden es verboten ist, Lammfleisch beim Passafest zu essen. Man darf kein einziges Stück Lamm an diesem Abend essen. Warum? Weil 70 nach Christus der Tempel in Jerusalem zerstört wurde und man nicht mehr zum Tempel gehen kann, um ein Lamm schlachten zu können. Und deshalb sagt man, wir werden kein Lamm essen, weil wir den Tempel nicht mehr haben, wo es geschlachtet werden kann. Aber was man immer auf dem Tisch stehen hat, das seht ihr hier, man hat immer einen Lammknochen auf dem Tisch stehen, um daran zu erinnern. Und deshalb ist hier auch so ein Knochen vorhanden. Und deshalb habe ich den auch mitgebracht. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon gefragt, was das denn für eine Bedeutung hat. Aber man darf kein einziges Stück Lamm an diesem Abend essen. Aber woran erinnert das? Wieso überhaupt das mit Lamm? Wieso hat Jesus mit seinen Jüngern an diesem Abend ein Lamm gegessen? Also muss ich enttäuschen, sie waren wahrscheinlich keine Vegetarier an diesem Abend. Aber sie haben dieses Lamm an diesem Abend zu sich genommen. Warum das Ganze? Als Israel in Ägypten versklavt war, schickte Gott irgendwann die 10. Plage. Und die 10. Plage, die er schickte, war, dass alle Erstgeborenen an einem Abend sterben sollten. Gott schickte einen Todesengel, der alle Erstgeborenen sozusagen töten sollte. Und er hat sein Volk Israel auf ganz besondere Weise vor dieser Plage bewahrt. Was die Israeliten nämlich machen sollten, ihnen wurde gesagt, aber das Blut soll euch, also man sollte ein Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten streichen, aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Also die Israeliten sollten ein Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten streichen. Und wenn sie das getan hatten, dann würde der Todesengel an ihren Häusern vorbeiziehen und die Erstgeborenen müssen nicht sterben. Und das hebräische Wort Passa oder Pessach bedeutet eigentlich wortwörtlich übersetzt verschonen oder vorübergehen. So wie der Todesengel dort die Israeliten verschont hat von dieser Plage, deshalb nennt man dieses Fest Passafest. Verschonung. Und wenn Jesus jetzt sagt, trinkt, das ist mein Blut, das für euch vergossen ist, dann sagt er damit auch, ich selbst bin das vollkommene Passahlamm. Ich bin gekommen, um für euch zu sterben, dort am Kreuz auf Golgatha, damit mein Blut vergossen wird. Für euch. Denn wenn Gott auf dich schaut, dann sieht er nicht mehr Sünde und sein Zorn muss nicht über dich kommen, sondern wenn er dann auf dich schaut und du dieses Erlösungswerk von Jesus Christus angenommen hast, dann sieht er einen sündfreien Menschen. Und der Zorn Gottes muss nicht über dich kommen, weil Jesus dafür bezahlt hat. Weil Jesus stellvertretend, so wie dieses Passahlamm, Jesus ist auch so stellvertretend für dich gestorben. Jesus starb am Kreuz, um die Folgen unserer Sünde zu tragen, damit wir sie nicht erleiden müssen. Und jeder, der zu Jesus gehört, jeder, der Jesus nachfolgt und sagt, Jesus, ich will mit dir zusammen leben, du bist mein König, du darfst dir sicher sein, deine Sünden sind vollkommen vergeben. Das vollkommene Passahlamm ist für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben, um deine Sünde voll und ganz wegzunehmen. Und es gibt nichts mehr, was dich von Gott und seiner Liebe trennt. Und wenn wir gleich diesen Wein zu uns nehmen werden, dann erinnern wir uns gemeinsam daran, dass Jesus genau das getan hat. Dass Jesus das vollkommene Passahlamm ist, das für uns am Kreuz auf Golgatha die Strafe getragen hat. Und ich bitte nun, dass unser Prediger Peter Reger nach vorne kommt und dass er nun für den Wein betet. Es gibt einen vierten Becher hier, auf den ich noch nicht eingegangen bin, der auch im Passafest ganz als letztes gebraucht wird. Und das ist der Becher des Lobes. Und das trinkt man am Ende sozusagen, reicht man es rum und jeder nimmt einen Schluck und dann beginnt man einen Lobpreis miteinander. Man singt Lieder und da besonders die Psalme 115 bis 118, die man dort gemeinsam singt. Und bei diesem Becher ist es ganz gewiss, dass Jesus ihn nicht getrunken hat. Weil er sagte dann während des Passamals, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Also Jesus sagt, ich werde es jetzt nicht trinken, aber wenn wir zusammen sind in der Ewigkeit, dann werden wir es gemeinsam tun und wir werden gemeinsam loben und preisen. Und was man dann noch sieht, dass auch die Jünger und Jesus zusammen in diesen Lobpreis eingestimmt haben. Denn in Vers 30 lesen wir, und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Also auch die Jünger sind dieser Tradition gefolgt, diese Psalmen miteinander zu singen. Und dieser Lobpreis war immer auch darauf ausgerichtet, und auch die Psalme erinnern daran, dass der Messias bald kommen wird. Dass der Messias kommen soll, aber die Jünger haben es in diesem Moment wahrscheinlich mit einem ganz anderen Blick gesehen, weil sie wussten, der Messias ist genau bei uns. Mit ihm singen wir gerade. Und für uns heute, wir sagen auch, der Messias war da. Der Messias hat schon Rettung gewirkt. Jesus Christus hat die Rettung für uns gewirkt. Er hat es vollbracht. Und wir feiern dieses Abendmahl immer in Erinnerung, was er getan hat und gleichzeitig als Ausrichtung, dass er wiederkommen wird. Und auch die ersten Christen, die haben einen aramäischen Begriff geprägt, nämlich das Wort Maranatha, das sie besonders beim Abendmahl immer einander zuriefen. Und Maranatha bedeutet einfach, unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Und wenn wir heute auseinandergehen, bevor du deine Bank hier verlässt, dann kannst du dich nach rechts und links drehen und zu der Person neben dir sagen, Maranatha, unser Herr kommt. Weil das ist unsere Hoffnung, die wir beim Abendmahl haben. Jesus hat für uns Erlösung gewirkt und er wird wiederkommen.